Deutschlandfunk Interview.
Es gebe keine Orte mehr, an denen man sicher sei, so berichten es Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Iran. Selbst in der eigenen Wohnung könne man teilweise nicht atmen, weil die Regimekräfte so viel Tränengas in den Wohngebieten verschießen, um die Menschen zum Schweigen zu bringen. Und das ist noch eine der weniger brutalen Repressionen. Sogenannte Sicherheitskräfte schießen scharf auf Demonstrierende, sie hindern Krankenhäuser an der Behandlung von Verletzten, vergewaltigen und foltern systematisch Frauen und Männer. Im Zuge der Proteste hat das Regime bislang über 400 Menschen getötet, darunter mindestens 50 Kinder. Menschenrechtsorganisationen gehen aber von noch viel mehr Getöteten aus. In den Gefängnissen sitzen inzwischen über 14.000 Menschen. Es werden Todesurteile gesprochen. Einigen droht akut die Hinrichtung in diesen Tagen. Trotz dieser brutalen Repression gehen seit über 2 Monaten Menschen weiterhin auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren, um dessen Sturz zu fordern. Aktuell geht das Regime besonders massiv in den mehrheitlich kurdischen Regionen vor. Über die Lage kann ich jetzt sprechen mit Azadeh Samit Erdoğan von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die unter anderem auch die Bundesregierung berät. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Einige Bilder, Videos zeigen in den kurdischen Regionen schweres militärisches Geschütz auf den Landstraßen. Das Internet ist allerdings abgestellt. Was wissen wir denn überhaupt über die Situation in diesen Gebieten im Iran?
Also der Staat hat ja quasi mit einer Art Militäroffensive begonnen in den kurdischen Regionen im Land, vor allen Dingen im Westen des Landes, aber auch mit einer Offensive außerhalb des Landes, nämlich in der kurdischen Autonomieregion im Nachbarland Irak, wo es ja auch zu Raketenbeschüssen gekommen ist in letzter Zeit. Das waren auch nicht die ersten Raketenbeschüsse dieser Art. Wir wissen, dass hier Kräfte aus dem Sicherheitsapparat und dem Militär quasi aus den urbanen und Großstadtgebieten entsendet worden sind in die Peripherie, in Ortschaften, zum Beispiel in der Provinz Kurdistan oder in der Provinz West-Aserbaidschan, wo ja teilweise kurdische Protestierende ganze Ortschaften verbarrikadiert hatten, Kontrolle über bestimmte Gebiete erobert hatten und hier nun Sicherheitskräfte und Militärkräfte versuchen, diese Kontrolle quasi zurückzuerobern, wo teilweise eben auch der Funkverkehr, Telefon, Internet, alles abgekoppelt worden ist, um die Leute zu isolieren, wo sehr brutal und gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen ist. Und im Moment sieht es ja auch danach aus, als würde diese Art der Militärpräsenz noch steigen.
Welche Strategie verfolgt das Regime mit dieser Militarisierung? Man hat ja schon immer Minderheiten unterdrückt, seien es die Kurden im Westen oder auch die Balutschen zum Beispiel im Südosten. Aber warum diese Strategie jetzt?
Naja, der Staat hat eigentlich von Anfang an versucht, ein ganz spezifisches Narrativ zu befördern und damit auch Deutungshoheit quasi in diesem Diskurs zu erlangen. Nämlich das Narrativ, dass diese Proteste in erster Linie fremdgesteuert sind, dass sie zum Teil aus dem Ausland quasi instigiert sind, sei es durch staatliche Akteure im Ausland, sei es durch zum Beispiel kurdische Oppositionsgruppen im Nachbarland Irak, und damit auch versucht hat darzustellen, dass es sich bei diesen Protesten quasi um Versuche handelt, die territoriale Integrität des Landes zu unterminieren, um quasi Iran zum Zerfall zu bringen. Aber das ist ja gar nicht das, was passiert. Also das, was wir von den Protestierenden ja sehen, ist nicht der Versuch, quasi Iran als Nationalstaat abzuschaffen, sondern der deutliche Versuch, die Islamische Republik als gesellschaftspolitisches Konstrukt zu zerstören. Das sind 2 komplett unterschiedliche Dinge. Und dieser Versuch, dieses Narrativ zu verbreiten und diese Deutungshoheit zu gewinnen, ist bislang gescheitert.
Jetzt gibt es Berichte über einen fortgesetzten Generalstreik in den kurdischen Städten, aber kaum in anderen Städten. Wie würden Sie das einschätzen? Wie stark ist denn die landesweite Solidarität jetzt gerade mit den Kurdinnen und Kurden?
Die ist sehr viel größer, als wir es in vergangenen Protesten gesehen haben. Wir haben ja sehr viel Solidaritätsbekundungen gesehen aus ganz unterschiedlichen Teilen des Landes mit dem, was die Kurden im Moment erdulden an Gewalt und Repressionen. Wir haben Bekundungen gesehen aus Teheran, aus Isfahan, aus Mashhad, also ganz unterschiedlichen Teilen auch des Landes. Hier sind ohnehin sehr viel größere Solidarstrukturen entstanden. Und das hat auch damit zu tun, dass wir es hier diesmal mit einer gesamtgesellschaftlichen Bewegungen zu tun haben, die auch über demografische, religiöse und eben auch ethnische Grenzen hinweg funktioniert, die Solidargemeinschaften jenseits der üblichen Trennlinien aufgebaut hat. Und bislang hält das, was sehr sozusagen optimistisch stimmen kann. Man kann nur hoffen, dass das auch anhält.
Würden Sie da schon von einem revolutionären Prozess sprechen?
Ich denke, der revolutionäre Charakter dieser Proteste ist längst deutlich sichtbar. Das zeigt sich zum einen eben in der gesamtgesellschaftlichen Breite und Tiefe dieser Proteste. Das zeigt sich auch daran, dass wir eine Art kollektives Bewusstsein hier sehen, das sich ja in diesem zentralen Slogan Frau, Leben, Freiheit widerspiegelt. Das ist ja etwas, was nun kollektiv verschiedene Teile der Gesellschaft um ein gemeinsames Anliegen vereint. Wir sehen auch die klare Zurückweisung von Kompromissen oder schrittweisen Reformen, sondern die ganz klare Forderung nach fundamentalem Wandel und damit auch nach dem Ende der bestehenden politischen Ordnung. Insofern sind hier sehr viele Charakteristika zumindest eines revolutionären Anspruchs zu sehen.
Wir sehen jetzt gerade, dass das Regime bewusst auch bürgerkriegsähnliche Zustände inszeniert. Wie bedroht fühlt sich das Regime und wie bedroht ist es?
Das ist etwas schwer einzuschätzen. Wir können natürlich ableiten aus den Maßnahmen, die wir bislang gesehen haben, dass natürlich die Islamische Republik und die Führung merkt, dass das in einer sehr kritischen Übergangslage ist. Und diese Lage ist ja ohnehin schon vorher kritisch gewesen, weil es eine Zeit ist, in der sich die Islamische Republik ja eigentlich auf die Nachfolge vom Revolutionsführer Khamenei vorbereitet, wo es also eigentlich um den Übergang geht von der Khamenei-Ära in die Post-Khamenei-Ära, die ohnehin nicht so leicht zu überstehen ist, auch aufgrund von innenpolitischen Machtkämpfen. Und nun sind mit den Protesten natürlich ganz große neue Obstruktionsfaktoren dazugekommen, die diesen geordneten Übergang gefährden. Und das System spürt schon, dass es diese Kontrolle und auch die Deutungshoheit, von der ich vorhin sprach, nicht mehr umfassend quasi für sich garantieren und beanspruchen kann. Insofern ist das Bedrohungspotenzial da und auch spürbar. Und wir erkennen es zum Teil auch in den unterschiedlichen inneriranischen Diskussionen darüber, wie man nun wirklich damit umgehen soll. Also wie viel mehr Repression nötig ist, wie viel Kompromissbereitschaft nötig ist, welche Strategie überhaupt erfolgversprechend sein kann. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Position für die iranische Führung.
Es gibt ja Befürchtungen vor verschiedenen Szenarien in dieser fragilen Lage. Also zum Beispiel einen Putsch der paramilitärischen Revolutionsgarden, möglicherweise auch ein Abrutschen in einen Bürgerkrieg, wie das damals in Syrien passiert ist. Gibt es Ihrer Meinung nach dafür derzeit Anzeichen?
Es ist natürlich etwas früh dafür, weil wir gerade mitten noch drin sind in der Konfliktkonstellation, die sich in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Ich denke, die Gefahr eines Bürgerkrieges steigt, wenn tatsächlich ausländische Akteure anfangen sollten, zum Beispiel ethnische Minderheiten in Iran zu bewaffnen, vielleicht aus gutem Drang heraus, um gewissermaßen Parität zu schaffen in den Kräfteverhältnissen. Aber damit steigt natürlich auch das Risiko tatsächlich später für syrische oder libysche Verhältnisse. Was das Szenario einer paramilitärischen quasi Übernahme des Staates anbelangt, das halte ich für eins, was wirklich nicht ausgeschlossen ist, insbesondere dann beispielsweise, wenn der Revolutionsführer in diesen Tagen versterben sollte. Hier gibt es ja durchaus Anzeichen der letzten Jahre, was die stärkere Präsenz der Garden anbelangt, sowohl in der Wirtschaft als auch in der politischen Front, und deren Anzeichen bzw. deren Ansätze dafür, den Staat in eine andere, etwas andere Richtung zu bewegen, wo also zum Beispiel theokratische Elemente des Staates etwas in den Hintergrund rücken und wir eine Art Militärrat sehen könnten, der eine Art Übergangsregierung bildet. Also da ist durchaus einiges denkbar. Noch sind wir aber von diesen Szenarien noch ein ganzes Stück weit entfernt und es kann sich ganz anders entwickeln.
Viele Aktivistinnen und Aktivisten fordern ja jetzt, dass es noch mehr Sanktionen gibt gegen das ohnehin sehr sanktionierte Regime. Sie, Frau Samir-Erdoğan, haben gerade einen Vorschlag gemacht, bestimmte Sanktionen auszusetzen, und zwar im Bankensektor, um Geldtransfers zu ermöglichen. Wie stellen Sie sich das vor?
Also bei den Sanktionen im Banken- und Finanzsektor handelt es sich ja wirklich um große sektorale Sanktionen, die unter der Trump-Administration verhängt worden sind. Und das sind eben Sanktionen, die zwar durchaus dazu gedacht sind, den Staat zu treffen, die aber in ganz erheblicher Weise auch die Bevölkerung in ihrer Ganzheit treffen und die auch unsere Möglichkeiten im Ausland einschränken, zum Beispiel finanzielle Unterstützung zu leisten. Wenn es partielle Sanktionsaussetzungen gäbe im Banken- und Finanzsektor, also wenn beispielsweise mehr iranische Banken wieder die Möglichkeit hätten, sich zu vernetzen mit, sagen wir, europäischen oder anderen internationalen Banken, dann hätten auch viel mehr Leute in der iranischen Diaspora die Möglichkeit, zum Beispiel ganz unmittelbar ihre eigenen Familien finanziell zu unterstützen. Es könnten Streikfonds entstehen, es könnten Möglichkeiten entstehen für Leute, die Arbeit auch über Monate hinweg niederzulegen, um gesellschaftliche Gegenwehr zu verstärken. Aber das ist nicht so ohne weiteres umzusetzen, weil auch gerade diese Sanktionen natürlich im Zusammenhang mit Irans Atomprogramm verhängt worden sind und wir in diesem Atomkonflikt im Moment leider nicht groß vorankommen. Das heißt, ich erwarte ja auch nicht, dass auf absehbare Zeit es hier unbedingt zu Lockerungen kommt.
Da würden jetzt viele natürlich sagen, am Ende profitieren von so einer Sanktionserleichterung dann doch wieder die Regimeanhänger. Solche Streikfonds würden vermutlich unterbunden werden. Schauen wir genau noch auf das Atomprogramm. Iran will die Anreicherung von Uran ausweiten auf 60%, was ja eigentlich für die zivile Nutzung des Atomprogramms nicht nötig ist. Wie gefährlich ist das in dieser Gemengelage?
Vielleicht noch mal ein Satz zu den Streikfonds und dass sozusagen auch das System profitiert von Sanktionsaussetzung. Ja, das ist immer so. Es ist eine Abwägungsfrage. Was gewichten Sie höher? Wollen Sie das System treffen oder wollen Sie die Bevölkerung stärken? Und das sind immer Abwägungsprozesse, wo man überlegen muss, wo kann ich Schritte unternehmen politischer Art, die letztlich zu einer Stärkung zivilgesellschaftlicher Gegenwehr beitragen, auch wenn das bedeutet, dass das System in bestimmten Bereichen davon profitiert. Ich glaube, das sind Diskussionen, die es sich lohnt zu führen und wo man nicht sozusagen kategorisch alles abwägen sollte, was irgendwie in irgendeiner Form vielleicht auch dem System zugutekommen könnte. Zur Urananreicherung. Das, was wir jetzt sehen, die Anreicherung auf 60%, ist nicht neu. Wir haben das leider jetzt schon in den letzten Jahren in Iran erlebt. Die ist ja jetzt auch wieder in Reaktion entstanden zur Resolution des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergieorganisation. Das ist ein ganz klassisches Mittel der Islamischen Republik, dann Gegenmaßnahmen im Nuklearbereich zu treffen. 60% Anreicherung heißt, wir sind von dem 90% Anreicherungsgrad entfernt, die es braucht, im Prinzip für waffenfähiges Uran. Und der Schritt technisch gesehen von 60 auf 90 ist tatsächlich ein Katzensprung. Im Moment deutet noch nicht so viel darauf hin, dass Iran jetzt gerade wirklich den Sprung machen will Richtung Bau von Nuklearwaffen. Aber wir sind natürlich auf einem direkten Weg dazu, dass Iran zum nuklearen Schwellenstaat wird, also seine technischen Kapazitäten ausbaut in den kommenden Monaten. Und damit steigt leider auch das Risiko einer militärischen Eskalation in der Region.
Vielen Dank, das sagt Azadeh Samed Irad von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank.